Ehrlich, Sieg, erwiderte Race und Tränen schimmerten in seinen Augen. Ich glaube nicht, dass es im Moment viel gibt, was man für mich tun kann.
Innerhalb weniger Sekunden erkannte Fischer, dass sein Freund am Rande eines emotionalen Zusammenbruchs stand. Er umfasste Rays Schulter und führte ihn sanft hinein.
»Dann würde ich sagen, kommst du besser rein und lässt dir von mir einen Drink geben.«
Fischer steuerte Rays auf einen Sessel zu, ließ ihn dort zurück und ging, um eine Flasche Single Malt Scotch aus seinem Versteck zu holen. Rays wischte sich schweigend die Nässe aus seinen Augen, die jetzt blutunterlaufen waren. Fischer schenkte zwei Doppelte eines 25 Jahre alten McKellen ein und brachte dann die Flasche und die beiden Gläser an den Tisch. Er setzte eines vor Race ab, der es sofort hochnahm, dann setzte sich der Doktor seinem Besucher gegenüber. Race nippte an seinem Drink und starrte dann verloren in die bernsteinfarbene Flüssigkeit.
»Und was jetzt?« »Bleib sitzen und trink«, sagte Fischer und fügte hinzu. »Langsam.« »Das ist alles? Keine weisen Worte?«
Fischer zuckte mit den Achseln.
»Was willst du, dass ich sage, Diego?«
Er nahm einen weiteren Schluck vom Scotch.
»Als Hannah vor einigen Jahren starb, haben einige Leute versucht, mir ihrer Meinung nach hilfreiche Dinge zu sagen. Zumindest hattet ihr 49 großartige Jahre zusammen. Oder sie hatte Glück, einen Ehemann wie dich zu haben. Ich fand schnell heraus, dass gar nichts von all dem irgendetwas besser machte. Nichts ließ den Schmerz weniger werden. Nichts sorgt dafür, dass die Person, die du liebst, weniger tot ist.«
Er deutete mit einer knappen Geste auf das Glas.
»Das Beste, was jemand für mich tat, war dazusitzen, etwas zu trinken und überhaupt nichts zu sagen.«
»Das war ich«, sagte Race.
»Ich weiß. Ich habe nichts gesagt, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Es war genau die richtige Wahl. Und jetzt sei ruhig und trink deinen Whisky.«
Fast eine ganze Stunde lang saßen sie da und tranken schweigend ihren Scotch. Schließlich murmelte Race leise.
»Ich wünschte, ich könnte jetzt bei Renner sein.«
Fischer begriff, dass er auch zu diesem Thema keinen klugen Kommentar auf Lager hatte, öffnete den McKellen und schenkte ihnen einen weiteren Doppelten ein. Während er die Informationen auf der Datenkarte untersuchte, hatte Pennington festgestellt, dass jeder Eintrag von Chief Petty Officer Medina während der Gammaschicht vorgenommen worden war. Er schien verantwortlich für die B- und Entladeoperation in Bergungsbucht 4 zu sein. Er kombinierte diese Details miteinander und überlegte sich, noch vor dem Schichtwechsel um 0800 in die Bergungsbucht 4 zu gehen. Dort würde er dann höchstwahrscheinlich Chief Medina finden. Als er sich dem Eingang zur Bergungsbucht näherte, öffnete sich die Tür und ein deutlicher Metallgeruch breitete sich aus. Ozon- und Acetylenabgase lagen in der Luft. Er trat ein und sah, dass dieser Ort vom Boden bis zur Decke mit Schiffscontainern, defekten Maschinen, Behältern mit Ersatzteilen und oben offenen, mit Schrott gefüllten Kisten gefüllt war. Irgendwo in der Ferne, wahrscheinlich von der anderen Seite dieser höhlenartigen Abteilung, hörte er das leise Heulen eines Antigravitationsladeschlittens. Wie in so vielen anderen Bereichen der Sternbasis war die Sektion gleichmäßig hell ausgeleuchtet. Er fühlte sich wie eine Ratte im Labyrinth, als er durch die eintönigen Reihen mit ordentlich aufgestapelten Kisten und Behältern wanderte. Seine Schritte erzeugten einen vernehmbaren Widerhall und kündigten seine Präsenz deutlicher an, als es ihm lieb war. An jeder Kreuzung sah er zu beiden Seiten und prüfte, ob sich nicht noch ein anderes fühlendes Wesen in der Nähe aufhielt. Er lief weit mehr als 2 Minuten, bevor ein Mann mit einem Frachtlader 2 Kreuzungen weiter um eine Ecke bog. Pennington winkte dem Mann zu, der den blauen Ganzkörper-Overall eines Sternflottenarbeiters trug. Nachdem er den Abstand etwas verringert hatte, bemerkte er, dass der Overall des Mannes bis zur Brust aufgezogen war und die offenen Seiten in Dreiecken nach links und rechts herunterhingen. Die Spitze des linken Dreiecks verdeckte teilweise den Namen des Mannes, der auf seiner Brusttasche angebracht war. Nur die letzten 4 Buchstaben waren zu sehen. Dina.
»Na also«, dachte er.
»Chief Medina?« Der Mann hatte einen leichten spanischen Akzent. »Wer möchte das wissen?«
»Mein Name ist Tim Pennington«, sagte er. Er spielte direkt mit offenen Karten und fügte hinzu: »Ich bin bei den Föderationsnachrichten.«
Medina sah Pennington an, als ob der gerade eingestanden hätte, die Pest zu haben. Es war eine Reaktion, an die sich Pennington bereits gewöhnt hatte. Der Mann lehnte sich ein Stück zurück und fragte, »Was möchten Sie?«
»Ich muss Ihnen einige Fragen stellen«, sagte Pennington. »Es kann inoffiziell bleiben und wir nennen keinen Namen. Ich bin nicht darauf aus, Sie in irgendwas hineinzuziehen.«
Die Besorgnis des Mannes stieg.
»Fragen worüber?«
»Ich möchte nur, dass Sie sich einige Befehle ansehen, auf denen Ihr Name steht«, sagte Pennington. »Frachttransporte, Materialanforderungen.« Er fasste in seine Manteltasche und zog Ausdrucke der offiziellen Dokumente hervor, die er auf der Datenkarte gefunden hatte. Er reichte sie Medina und sagte, »Haben Sie diese schon einmal gesehen?«
Medina wedelte mit den Händen und trat einen Schritt zurück. »Nein, nicht hier!«
Er sah sich nervös um, packte dann den Kragen von Penningtons Mantel und zog ihn in eine Gasse zwischen zwei Container rein. Hier fühlte er sich anscheinend etwas sicherer und nahm Pennington die Papiere aus der Hand.
»Woher haben Sie die?«
»Das ist nicht wichtig.«
»Doch, das ist es!«
Medina blätterte von einer Seite zur nächsten und wurde dabei immer fahriger.
»Das ist alles geheim!«
»Ich habe meine Quellen«, sagte Pennington.
»Warum brauchen Sie dann mich?«
»Weil ich niemals nur einer Quelle vertraue.« Er tippte auf die Seiten und fügte hinzu, »Quellen können lügen, Dokumente können gefälscht sein.«
Das Entsetzen auf Medinas Gesicht wurde immer deutlicher. Erschrocken wurde seine Stimme zu einem Flüstern.
»Die hier nicht«, sagte er. »Das sind meine Arbeitsanweisungen.«
Pennington senkte seine eigene Stimme und sagte, »Also haben Sie ein Sensorengitter auf das Raumschiff Bombay geladen?« Medina nickte. »Und Sie haben auch die Logbuchboje der Bombay aus der Enterprise entladen?«
»Sie«,
sagte Medina. »Waren die Daten darin intakt?« Wieder nickte Medina hastig.
»Lieutenant Commander Teprin und Lieutenant Farber entnahmen den Speicherkern, sobald wir die Boje an Bord hatten.«
»Die Logbücher sagen, dass die Bombay von 6 tolianischen Kreuzern angegriffen wurde, und ihr Frachtbericht besagt, dass sie Wrackteile von tolianischen Schiffen in die Bergungsbucht transportiert haben.«
»Sie«,
erwiderte Medina.
»Es ist jetzt alles in der Forensik.«
Pennington machte sich Notizen in seinem Datenpad. Medina sah ihm dabei nervös zu.
»Sie dürfen meinen Namen nicht nennen.«
»Muss ich nicht«,
erwiderte Pennington. »Sie sind eine vertrauliche Quelle. Das Gesetz der Föderation garantiert, dass ich Ihre Identität niemandem preisgeben muss, egal was kommt.«
»Sind Sie sicher?«
»Absolut.«
Er schaltete sein Datenpad aus und steckte es wieder zurück in seinen Mantel.
»Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was.«
Pennington ging weg und steuerte geradewegs den nächstgelegenen Ausgang an. Alles in ihm drängte ihn zur Eile, zum Rennen, andernfalls drohte er zu platzen. Er spürte, wie die Geschichte auf ihn wartete, er hörte den Ruf von Wahrheit und Gerechtigkeit, der ihn zu seinem Computer befahl. Er brauchte alle seine Disziplin, um die ruhige Fassade aufrechtzuerhalten, als er sich auf den langen Weg zurück zu seinem Quartier machte. Es war das großartigste Gefühl, das er kannte. Er hatte eine Story zu schreiben.
Mit jedem neuen Satz, den Commodore Race las, wurde er wütender. Am gestrigen Tag verfasst, war die Geschichte heute der Aufmacher der nachmittäglichen Föderationsnachrichten, und wahrscheinlich hatte jeder andere große Nachrichtendienst sie bereits übernommen. Der Überfall auf die USS Bombay von Tim Pennington, FNS-Korrespondent, Sternenbasis 47. Jitanyan lief in Rays Büro auf und ab und las denselben Bericht auf seinem kleinen Handgerät. Die gequälten Aufstöhner des Chelon ertönten fast zeitgleich mit denen von Race, was den Commodore annehmen ließ, dass sie beide einem Schlaganfall etwa gleich nahe waren. Das Intercom auf seinem Schreibtisch summte und Yeoman Greenfield sagte, »Lieutenant Commander Teprin ist hier, Sir.«
»Schicken Sie sie rein.«
Die Tür öffnete sich und Teprin trat ein, so frisch und ausgeruht wie immer, auf ihre zurückhaltende, elegante Art und Weise. Sobald sich die Tür geschlossen hatte, brach es aus Race heraus.
»Ich dachte, Sie wollten da den Deckel draufhalten.«
Jitanyan beteiligte sich an der Standpauke.
»Das ist ein komplettes Fiasko, Commander. Wir befinden uns am Rande eines Krieges.«
Teprin wurde nicht langsamer, sondern ging unbeeindruckt auf den Schreibtisch des Commodore zu.
»Die Situation ist unter Kontrolle«, sagte sie.
Race hielt eine Kopie von Penningtons Aufmacher hoch.
»Das nennen Sie Kontrolle? Dieser eingebildete kleine Spürhund hat Namen, Daten, Sensorlogs, die beweisen, dass die Tolianer das Schiff zerstört haben. Gibt es etwas, das ich übersehen habe, Commander? Denn für mich sieht es aus wie ein Stich mitten ins Wespennest.«
Hinter Teprin stürmte Jetanyan herbei, baute sich vor ihr auf und brüllte sie an, wie ein Vater ein ungezogenes Kind.
»Milliarden von Leben sind aufgrund dieses Fehlers in Gefahr. Der Föderationsrat spricht bereits von Krieg gegen die Tolianische Vereinigung und Botschafter Sesrine hat die diplomatischen Beziehungen daraufhin abgebrochen. Unsere gesamte Mission könnte in wenigen Stunden vorbei sein, es sei denn wir...«
»Bleiben ruhig, Herr Botschafter«,
unterbrach ihn Teprin mit ihrer angenehm tiefen Stimme.
»Es sei denn, wir bewahren Ruhe, wozu ich Sie beide im Moment auffordern möchte.«